Hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 des Regionalliga Nordost Podcasts. Und heute gibt es auch wieder einiges zu bereden, denn es gab das eine oder andere Nachholspiel in der vergangenen Woche und in den Landespokalen wurden auch einige Spiele ausgespielt. Und dafür an meiner Seite ist Markus. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wunderbar, dass du hier bist. Und ebenfalls am Start ist Luca.
Tachchen.
Und da wollen wir mal gar nicht so viel Zeit verlieren, würde ich sagen, und starten direkt rein mit den Nachholspielen. Und ganz kurz schauen wir nochmal auf die drei Partien, die parallel bzw. kurz vor unserer Aufnahme in der letzten Woche am Dienstag gelaufen sind. Und da ging es nämlich schon um 15:30 Uhr los in Greifswald. Und der Greifswalder FC hat das gemacht, was schon einige vor ihnen getan haben und was vermutlich auch noch der ein oder andere nach ihnen tun wird. Sie haben Tennis Borussia Berlin abgeschossen mit 5:0. Und zwar war es zweimal Guido Kocher, einmal wieder Anthony Syre, der ja schon das Siegtor gegen Babelsberg erzielt hatte, und dann noch ein Doppelpack von Theo Gunnar Martens, der in der ersten Halbzeit für Tom Weiland eingewechselt wurde. Und ganz kurz und knapp, ist ja jetzt auch schon ein Stück her. Luca, wie hast denn du das Spiel gesehen?
Ja, an sich ist es das erwartete Spiel. TB so gut wie abgestiegen, Greifswald, sage ich mal, als Aufsteiger oben auf irgendwo mit einem klaren 5-0 verdient war es in der Höhe nicht. Das Einzige, was so ein bisschen war und was, muss man auch sagen, echt grenzwertig war, war die Schiedsrichterleistung von Jens Klemm, welcher einen klaren Elfmeter direkt am Anfang des Spiels nicht gibt. Und beim 2-0 von Greifswald völlig katastrophale Entscheidung trifft, nachdem ein TB-Spieler den Ball aus der eigenen Hälfte raustragen will und ein Greifswalder ihn dabei umholzt, gibt da Vorteil, aber für die andere Seite, woraufhin Greifswald kontert und das 2-0 macht, also völlig katastrophal, völlig wirr. Ja, und sonst gibt es aber zu dem Spiel auch nichts mehr großartig zu sagen.
Markus, hast du da noch was hinzuzufügen, vor allem vielleicht zu der Elfmetersituation, die Luca jetzt angeteasert hat?
Nö.
Dann Luca, sag du uns doch mal bitte etwas mehr über diese Elfmetersituation, denn der eine oder die andere hat vielleicht auch die Highlights nicht gesehen von unseren HörerInnen. Und da stellt sich jetzt natürlich beispielsweise die Frage, für wen hätte es den Elfmeter gegeben und was ist passiert?
Den Elfmeter hätte es, wenn dann, für TB geben müssen. Und zwar passiert es einfach ganz simpel. Ich glaube, Winterneuzugang müsste es gewesen sein vom TB Remé. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, um Himmels Willen. Dribbelt sich wirklich gegen, ich glaube, das waren bestimmt drei, vier Greifswalder in den Strafraum rein. Und wird dort halt eben ganz, ganz klar von, es müsste Syre oder Rü gewesen sein, ich glaube Rü, wird dort ganz klar weggetreten und Klemm muss es sehen, sieht es wahrscheinlich auch, aber aus irgendwelchen Gründen empfindet er es nicht als Elfmeter und lässt weiterlaufen und somit kriegt TB eben keinen Elfmeter direkt zum Anfang des Spiels. Das war so die ganze Situation.
Ja, ein großer Schritt für Greifswald in Richtung Klassenerhalt und der rückt für TB in immer weitere Ferne. Ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt war bei der Partie zwischen Altklinikum und Babelsberg das Spiel wohl für beide Seiten. Denn Babelsberg konnte diese kleinen Zweifel, die wir haben aufkommen lassen, ob sie denn da nicht nochmal unten reinrutschen, beseitigen. Und Altklinike hat einen ganz, ganz heftigen Dämpfer im Aufstiegsrennen erleiden müssen durch die 1:2 Niederlage zu Hause. Dabei ging es alles gut los. Tolcay Cerci in der 17. Minute per Elfmeter zur Führung, aber nach 33 Minuten Matthias Steinborn mit dem Ausgleich. Nur 3 Minuten später die nächste Hiobsbotschaft für die Gastgeber: Glattrot gegen Philipp Türpitz. Und Daniel Frahm nutzte die Überzahl für Babelsberg dann in Minute 66 zum Siegtreffer. Und somit gehen die 3 Punkte nach Potsdam, die Über die reden wir auch gleich nochmal. Und Markus, wir stehen ein bisschen blöd da mit unserem Altkliniker-Hype-Train. Das müssen wir uns leider eingestehen.
Ja, vielleicht sind es doch nicht mehr 50%, aber das hatten wir ja schon gegen Ende der letzten Folge dann gesagt, als das Spiel vorbei war. Luca grinst so, deswegen wird Cottbus trotzdem nicht Meister. Die rote Karte hat natürlich viel entschieden in dem Spiel. Die rote Karte gegen Türpitz. Also mal gucken, wie Altklinik jetzt am Wochenende zurückkommt. Sie hatten ja jetzt auch Pokal am vergangenen Wochenende gespielt und auch kein leichtes Spiel gehabt. Also mal sehen, was sich da noch geben wird in den kommenden Wochen.
Ja, das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Und dann noch kurzer Blick auf Partie Nummer 3 vom letzten Dienstag. Viktoria Berlin mit dem 3:0 Erfolg beim BFC Dynamo. Phil Harris mit einem Doppelpack im ersten Durchgang und Enes Kütsch in der 59. Minute, der dann den Sieg endgültig eingetütet hat. Und man muss es einfach so festhalten. Viktoria Berlin mittlerweile auf Tabellenplatz 9 angekommen. Nur noch 3 Punkte hinterm BFC, 2 Punkte hinter Chemnitz. Die spielen ein richtig, richtig gutes Jahr 2023. Und Luca, ich glaube, in dem Maße hätten wir das nicht erwartet. Auch wenn klar war, dass die Mannschaft, weil sie so jung ist, sich wohl im Saisonverlauf steigern wird.
Nee, also definitiv nicht. Ich kann mich ja noch an unsere Vorschau, wenn auch nur dunkel erinnern, an unsere Saisonvorschau, wo wir bei Viktoria einfach nicht wussten, was uns da erwartet. Also da wussten wir nicht, ob das gegen den Abstieg geht, ob es oben hingeht. Mittelfeld, graue Maus. Und aufs Letzte scheint sich's aktuell so ein bisschen hinzuentwickeln, was ja für Viktoria nach dem Abstieg und dem daraus folgenden Umbruch ja definitiv nicht als schlecht einzuordnen ist. Du sagst es gerade selber, die Mannschaft hat eine Entwicklung durchlebt während der Saison. Das sah zwischenzeitlich wirklich nicht gut aus. Immer mal, aber auch trotzdem wieder mit Lichtblick. Und mittlerweile holen sie einfach mal ab und zu mal Punkte, ab und zu öfter Punkte, punkten gut. Und da kommen halt auch solche Ergebnisse wie gegen den BFC zustande. Liegt halt auch aber auch daran, dass so Spieler wie Phil Harris zum Beispiel in dem Spiel einfach aufblühen oder Kitsch zum Beispiel genauso.
Genau, und jetzt sieht's eben da ganz gut aus. Am Mittwoch hätte es theoretisch auch ein Nachholspiel gegeben, das musste allerdings erneut abgesagt werden, die Partie zwischen Germania Halberstadt und Hertha 2, und das lag tatsächlich, lang hat man es nicht mehr gehört, an Corona-Fällen im Team der Germania und deswegen die Partie abgesagt. Und ja, ein paar personelle Probleme gab es dann auch noch am Wochenende, da kommen wir noch drauf. Bei Halberstadt gab es einige interessante Szenen, aber wir springen mal weiter und zurück zum SV Babelsberg, denn die waren dann am Samstag schon wieder gefordert, waren zu Gast bei Rudi Raab und Lichtenberg 47, und es gab den zweiten Sieg in Folge. 1:0 gewann man durch den Treffer von Daniel Frahm aus Minute 62. Und Luca, wie hast du denn diese Partie, die im Hans-Zoschke-Stadion ausgespielt wurde, wahrgenommen?
Ich sag mal so, es war jetzt kein Spiel, welches irgendwie, es ist irgendwie ein Highlight-Spiel, ja. Es ist kein Spiel, wo wir in einer Saisonrückblick uns irgendwie daran erinnern werden und sagen werden, wow, was da passiert ist. Babelsberg, was man aber festhalten kann, definitiv, ich sag mal, etwas verbessert. Vor allem auch für ihre Verhältnisse mal wieder mit einem sehr, sehr wichtigen Sieg. Das gab's ja so ehrlicherweise auch schon länger nicht mehr. Direkt nach, am Anfang muss man ja auch dazu sagen, Lichtenberg auch nicht schlecht, das darf man auch nicht unterschlagen. Da ist es Labrusis, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus mal wieder, der wirklich eine Riesenchance eigentlich hat, aber einfach den Ball nicht trifft. Dann ist es Endualu nach einer Ecke, der mit dem Oberschenkel fast ein Tor macht, wo Wollert aber noch da ist. Dann ist es Malgak Peto mit einem Schuss übers Tor, der aber ehrlicherweise sehr weit über dem Tor ist. Ja, und dann kommt halt endlich mal, sag ich mal, so ein bisschen die offensive Qualität von Babelsberg zum Vorschein. Rausch flankt in die Mitte. Endualu steht da, köpft rüber zu Fran. Das ist eigentlich eher ein Schuss aufs Tor, beziehungsweise eher ein Kopfball aufs Tor, aber wird zum Pass Fran dann irgendwie mit einer Flugeinlage, mit der Fußspitze rein ins Tor. 1-0 Babelsberg, und damit war die Messe gelesen, damit war das Ding auch vorbei. Tor war zwar erst in der 62. Minute, aber wirklich passiert ist danach nichts mehr. Es war halt einfach wirklich ein Spiel ich will nicht sagen zum Vergessen, aber es war einfach ein langweiliges Spiel.
Ja, und da haben wir Babelsberg noch in die Krise geredet und jetzt sind es auf den ersten potenziellen Abstiegsplatz 11 Punkte. Das heißt, die Saison in Potsdam ist gelaufen. Da geht es jetzt darum, das Ganze irgendwie in Ruhe zu Ende zu spielen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht bei Markus Ziesche auch. Dagegen weiterhin im freien Fall ist der Berliner AK, denn es gab am gestrigen Montagabend die nächste Niederlage, ein 1:2 gegen Chemie Leipzig. Timo Mauer mit einem Kopfball. Er 1,75 große Stürmer oder 1,65, wenn man Lutz Lindemann fragt. Nach 6 Minuten schon mit der Führung. Und lang hat es gedauert, bis der BRK ausgleichen konnte. Jannis Lang in der 88. Spielminute. Aber das hat dann eher kürzer gehalten, denn nur eine Minute später war es Manasseh Eschel, der mal wieder getroffen hat und den Chemikern den Sieg gebracht hat, für die das ganze Jahr sehr unglücklich war aufgrund des Benefizspiels des BRKs. Gegen Hertha BSC gab es die Verlegung auf Montag, waren wohl sehr wenige ChemikerInnen mit vor Ort aufgrund dieser unglücklichen Anstoßzeit, kombiniert auch noch mit dem Bahnstreik. Es gab wenigstens für die, die da waren, ein Freigetränk, aber ja, am Ende gibt es trotzdem die 3 Punkte. Und Markus, wie hast du denn das Ganze gesehen?
Ja, also es war ja auch von Volkan Uluç das erste Spiel beim BRK, der auch mal bei Jena aktiv war. Oder das erste Pflichtspiel, er stand ja schon beim Benefizspiel an der Seitenlinie. Aber der BRK war harmlos, wie auch in den letzten Wochen, oh, Monaten zuvor. Und ich habe letzte Woche das chemische Element gehört, so wie fast jede Woche. Und ich weiß nicht, es kann auch sein, dass es vor 2 Wochen die Episode war. Ich bin mir. Es müsste letzte Woche gewesen sein. Da wurde gesagt, wir vom Regionalliga Nordost Podcast, hat Bastian gesagt, müssten uns mal was Neues einfallen lassen und nicht immer nur darüber reden, dass es so kalt ist, weil jetzt wird es warm und der BRK ist immer noch schlecht. Vielleicht fällt uns da noch was ein, aber momentan habe ich da auch keine Antwort drauf, ehrlicherweise. Dennoch, Chemie war die bessere Mannschaft, klar besser, das 1-1 war dann auch schmeichelhaft, ist natürlich aber genauso ein Lucky Punch dann irgendwie. Ich glaube, es war 1,5 Minuten später oder 1 Minute später, das 2:1 zu erzielen. Und gerade Ischel, der jetzt wirklich ja Wochen oder Monate lang nicht mehr in Topform war, dem sei es dann auch vergönnt, dass er das Siegtor schießt. Und Chemie gewinnt das Spiel komplett verdient. Und so viel gibt es dann da auch nicht mehr zu sagen.
Genau, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du aber angesprochen hast, um das hier auch nochmal von unserer Seite offiziell zu verkünden im Podcast. Der BRK hat seinen Trainer entlassen.
Hey,
Denn
wer hat's
das.
gedacht? Wir nicht, letzte Woche.
Ich hatte das Thema immerhin mal angeschnitten. Ich hatte es erstmals zur Diskussion gestellt.
Du warst der Vorbote der Hölle quasi.
Und dann am letzten Mittwoch wurde Benjamin Duda dann seines Amtes enthoben, wobei die Entscheidung wohl schon nach dem Luckenwalde-Spiel direkt gefallen ist, dann aber erst verkündet wurde. Für uns unglücklich, denn ja, wäre es eher gewesen, hätten wir letzte Woche drüber reden können und es wäre nicht so lange her gewesen, dass wir dann direkt, beziehungsweise ich gar nicht erst mal dran denke. Aber ja, man hat sich nach dieser sportlichen Talfahrt dagegen entschieden oder dafür entschieden, da einen Wechsel vorzunehmen und ja, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie da irgendwo noch unten reinrutschen. Aber man wird eben sich auch hoffen, da neue Impulse setzen zu können beim Berliner Athletikclub. Und der neue Mann an der Seite ist, wie du schon angesprochen hast, Volkan Uluç. Und ja, ich weiß nicht, ob du jetzt, Markus, zu ihm schon viel sagen kannst. Er war immerhin mal bei Karl-Zeiss Jena Trainer. Vielleicht ja
Ja.
dadurch.
Ja. Danke für den Sieg gegen den HSV im DFB-Pokal, Volkan. So viel kann ich jetzt auch nicht so sagen. Es ist schon lang her und ich habe ihn jetzt auch die letzten Jahre natürlich nicht verfolgt, wie es bei ihm weiterging, großartig. Aber ich denke, da hat der BAK einen guten Mann gefunden, auf jeden Fall. Denn noch die Saison, also da sollte man jetzt nicht zu viel von ihm erwarten. Die Saison ist sehr fortgeschritten. Die Mannschaft, da wird auch die Luft raus sein, natürlich, weil die wissen genauso, es geht um gar nichts mehr in der Liga. Die sind im Pokal raus. Und das ist, denke ich, schon ein Fingerzeig, dass man wirklich mit dem neuen Trainer jetzt jemanden geholt hat, der sich dann schon mal ein Bild drüber machen kann, welche Spieler nächstes Jahr zur Verfügung stehen könnten, welche er behalten möchte, welche er nicht behalten möchte. Und dementsprechend, also da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass der BAK mit einmal jetzt jedes Spiel bis zum Saisonende gewinnt oder sowas. Das ist dann wirklich für nächste Saison schon mal die Vorbereitung, dass er schon mal Zeit mit vielen Spielern verbringt, und Zeit mit vielen Spielern hat, die nächstes Jahr auch da sein werden oder eben nicht mehr.
Ja, seine Vita ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hab mir die jetzt mal kurz angeschaut. Im Jahr 2000 war er Trainer beim FC Sachsen Leipzig. Dann war er zweimal Trainer vom BFC Dynamo, 2007 bis 2009 und 2012 bis 2014. Bei Viktoria war er im Jahr 2009 auch mal aktiv für ein halbes Jahr. Dann Ende 2014 bis Ende der Saison 2016 bei Carl Zeiss Jena. Und das ist aus jener Sicht, da kommen wir dann auch noch drauf, vielleicht, ja, das heißt spannend, aber lustiger Zufall. Seine Station nach Jena von 2017 bis 2018 war Wacker Nordhausen. Und es ist schon seine dritte Amtszeit beim BRK. Er war schon mal da von 2002 bis 2003 und von 2004 bis 2005. Und jetzt knapp 18 Jahre später kehrt er dann also zurück. Zuletzt war bis Juni 2022 bei Karaman FK tätig. Das ist ein türkischer Viertligist. Also viel rumgekommen schon dieser Mann. Und ja, sind wir mal gespannt, was da mit ihm klappen wird. Und jetzt hatten wir es in der letzten Woche schon. Diese Woche haben wir es auch wieder. Ein Nachholspiel während unserer Folge. Rot-Weiß Erfurt empfängt den FSV 63 Luckenwalde. Momentan steht es nach 38 gespielten Minuten 0 zu 0. Werden wir sicher mal ein Auge drauf haben, was da passiert. Und passiert ist aber auch das ein oder andere am Wochenende in den Landespokalen und auch schon in der vergangenen Woche. Und ich würde sagen, wir starten mal rein und fangen wir mal dort an, wo gar nichts passiert ist, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern. Denn die Partie zwischen Anker Wismar und dem Greifswalder FC wurde wegen schlechten Platzbedingungen abgesagt, wird am 10. April, sprich am Ostermontag um 14 Uhr nachgeholt. Die anderen Halbfinalisten stehen fest. Da gibt es einmal das Duell zwischen dem FC Schönberg, der den Prusewitzer SV mit 5 zu 0 besiegen konnte, und dem Rostocker FC, der Neubrandenburg mit 3 zu 1 nach Verlängerung bezwingen konnte. Und Greifswald im Falle eines Sieges würde auf den FSV Einheit 49 Ueckermünde treffen, die mit 2 zu 1 gegen den Titelverteidiger Neustrelitz gewonnen haben. Das heißt, das wissen wir schon mal. Der Vertreter des Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern wird ein anderer sein in der kommenden Saison als in der letzten Saison. Neustrelitz damals ja dem Karlsruher SC recht deutlich unterlegen gewesen. Und da ja nichts war mit Regionalliga Nordostbeteiligung, schauen wir direkt mal weiter nach Berlin. Und da gab es am Samstag ein Regionalliga Nordost-Duell, der BFC Dynamo gegen die VSG Altklinike. Und nach dem Nackenschlag in der Liga gab es auch noch das Aus für die DFB-Pokalhoffnung für die Mannschaft von Carsten Heine. Sage ich jetzt Andreas, Christian, so heißt der Mann, Christian Beck mit dem goldenen Tor in der Nachspielzeit per Elfmeter nach einem Handspiel von Stefan Bremer. So hat es zumindest der Schiedsrichter gesehen, war sehr fragwürdig laut Beschreibung, ob es wirklich ein Handspiel war oder ob es nicht die Brust war von Bremer. Im Endeffekt hat Beck den Elfmeter glücklich gegen Bethke im Tor untergebracht und den BFC Dynamo somit ins Halbfinale geschossen. Und da sind dann natürlich auch noch drei andere Mannschaften. Das ist einmal Maccabi, die gegen Croatia Berlin mit 4-0 gewonnen haben. Dann auch Viktoria Berlin, denn die konnten den TB-Bezwinger Liria Berlin aus der Landesliga dann doch recht deutlich mit 6-1 in die Schranken weisen. Und Mannschaft Nummer 4, die noch dabei ist, ist Sparta Lichtenberg aus der Berlin-Liga, die mit 4-2 gegen die CFC Hertha 06 Charlottenburg gewonnen haben. Und das ist übrigens interessanterweise auch noch ein Ex-Verein von Volkan Uluç. Also der ist da gut unterwegs. Und ich habe jetzt hier noch keine Halbfinalauslosung, aber ich sag mal so, die Chancen stehen schon gut, dass ein Regionalliga- und Ostvertreter sich dafür den DFB-Pokal qualifizieren wird, oder Luca?
Ja, definitiv.
Oder Markus, hast du da Zweifel?
Und ich setz würde erst
all dein Geld auf Maccabi.
Den Volkan Uluç-Bogen noch weiter spannen, weil Sparta hat ja gegen BRK gewonnen, aber auch mit 4-2, mit demselben Ergebnis. So habe ich es zumindest im Kopf, dass es am Ende 4-2 war. Ja, es kommt natürlich auf die Auslosung an. Also ich gehe mal davon aus, egal wie es am Ende ist, dass wir mindestens einen Regionalligan und Ostvertreter da haben. Und wenn man mich jetzt fragen würde und ich müsste Geld setzen, dann würde ich mein Geld auf den BFC setzen, ehrlicherweise. Weiß nicht, irgendwie im Pokal sind die immer ganz gut. Und dass die jetzt Altklinike besiegen, hätte ich jetzt auch nicht zwingend gedacht. Also im Pokal raffen die sich dann schon auf. Ich kann mir auch... Ja, die haben jetzt gegen Viktoria die Woche davor oder in der gleichen Woche 3-0 zu Hause verloren, aber im Pokal? Warum nicht? Es wäre natürlich eng, also keine Frage, das wäre jetzt kein hundertprozentiges Ding bei mir, aber kann man das schon vorstellen, dass sie das wieder ziehen?
Also ich würde mein Geld auf Viktoria setzen.
Gut, dass ich nicht wette, weil also man merkt ja, wie ich ja auch tippe im Podcast immer, ich würde nur verlieren. Deswegen ja, ist es auch fein, wenn ich damit falsch liege, weil ich es eh nicht setzen würde.
Ich setze da auch kein Geld und wenn ihr uns zuhört, macht das auch nicht. Ihr verbrennt nur Geld. Lasst es sein.
Geht das überhaupt? Also jetzt im Berlin-Pokal, Landespokale, kann man da wetten? Regionalliga und Ost kann man ja auch nicht wetten, oder? Bei den ganzen größeren
Wettportalen. Ich glaube, bei den größeren ist es jetzt nicht so drin, aber ich sag mal, zumindest die Finalspiele, weil das ja groß aufgezogen wird mit dem Finaltag der Amateure, könnte ich mir schon vorstellen.
Aber ja, wir reden da nochmal drüber. Wir machen einen Schein, wenn die Finals stehen.
bin ich mal gespannt, ob wir das wirklich tun. Schauen wir weiter, machen wir den kurzen Weg von Berlin nach Brandenburg. Und da waren ja zwei Vertreter der Regionalliga Nordost noch im Einsatz im Viertelfinale. Und beide haben es auch geschafft, in das Halbfinale einzuziehen. Und zwar war das einmal der FSV Luckenwalde, der sich aber wirklich, wirklich quälen musste und erst im Elfmeterschießen sich durchsetzen konnte gegen den märkischen SV 1919 Neuruppin mit 6-4. Und somit geht es im Halbfinale erneut gegen eine Mannschaft, die Elfmeterschießen drauf hat, nämlich gegen den Verbandsligisten TSG-Einheit Bernau, der mit 5-4 gegen Ludwigsfelde gewinnen konnte. Und im anderen Halbfinale stehen dann zwei Mannschaften, die sich recht deutlich durchsetzen könnten. Energie Cottbus gewann mit 7-0 beim Veteraner FC Viktoria und trifft somit auf ihre Freunde aus Krieschow, die mit 3-0 bei Germania Schöneiche gewinnen konnten. Und Luca, wie wird das ablaufen gegen Krieschow? Können die an einem guten Tag Cottbus ärgern?
Ich meine, da ist so viel Ex-Cottbus drin. Ich meine, da ist ja schon die halbe Taktik vom Spiel bekannt. Mal im Ernst. Also klar, an einem guten Tag kann das natürlich durchaus passieren. Bestes Beispiel, kommen wir später noch zu. Da gab es einen Landespokal, wo ein höher ansässiger Verein geärgert wurde von einem unterklassigen Verein. Klar, passieren kann das immer, aber ob es auch passiert, ist eine andere Frage. Ich glaube, Energie wird da noch mit einer ordentlichen Portion Motivation reingehen, einfach weil es Grisha ist und dieses letztes Jahr dieses, ich sag mal, enge Finale gab mit den Ausschreitungen etc. Genauso Grisha, das wird ein interessantes Spiel werden.
Ja. Und Luckenwalde natürlich mit guten Chancen aufs Finale, denn der Gegner ist Bernau aus der Verbandsliga, der sich gegen den klassenhöheren Ludwigsfelder FC durchgesetzt hat. Das heißt, wenn jetzt der Landesverband Brandenburg nicht plötzlich überrascht, dann gibt es das Finale daheim für den FSV Luckenwalde und vielleicht ja die Chance, mal in den DFB-Pokal einzuziehen. Ah, und jetzt sehe ich sie auch gerade. Es ist schon festgelegt, das Spiel findet selbstverständlich im Brandenburger Wembley, dem Werner Seelenbinder Stadion, zu Luckenwalde statt. Und ja, somit sieht es da ganz gut aus für die Mannschaft von Michael Braune. Schauen wir mal weiter nach Sachsen-Anhalt, wo der Spielplan komplett zerpflückt ist, aber ein Viertelfinalduell gab es schon und da war Germania Halberstadt auch involviert mit einem 4:0-Erfolg beim Landesligisten Schönebeck. Bereits nach 6 Minuten stand es 2:0. Aber kurios war eher die personelle Besatzung bei Halberstadt. Spiel war jetzt ja nach 6 Minuten durch, da stand schon 2:0. Und in der zweiten Halbzeit wurde zunächst Lukas Tschichos, der in der Liga Stammtorwart ist, eingewechselt, aber als Stürmer und auf der Bank saß. Leider, leider hat er nicht gespielt. Ihr Trainer, Manuel Rost. Und ich hätte ihn wirklich, wirklich gern, wenn auch nur für 2 Minuten auf dem Platz gesehen. Das hätte mich sehr gefreut. Und ansonsten bleibt da ganz, es bleibt einfach schwierig, was da im Landespokal Sachsen-Anhalt abgeht, denn man hat von der vorherigen Runde noch zwei offene Spiele. Wernigerode, die letztes Jahr im DFB-Pokal dabei waren, nachdem sie Halle rausgehauen haben, die stehen jetzt schon mal im Viertelfinale. Halle hat noch sein Achtelfinale zu spielen, der turmhohe Favorit. Also, während wir sonst überall Struktur haben, ist das in Sachsen-Anhalt alles noch ein wenig chaotisch?
Man sollte sich einfach nur mal beim Kicker, bei den Landespokalen, den Landespokal Sachsen-Anhalt angucken. Da steht dann überall so schön Viertelfinale und Halbfinale. Und beim Landespokal Sachsen-Anhalt steht dann da vierte Runde, fünfte Runde. Dann steht in der vierten Runde ganz oben das Halberstadt-Spiel aus November oder wann das war. Dann ganz unten das jetzt vom vergangenen Wochenende. Also ich war auch total verwirrt. Das kann man ja liegen. Ich habe Klemme nämlich geschrieben, habe gesagt, boah, Halberstadt hat sich ja nur mit 2-1 durchgezittert. Und er schreibt mir dann, hä, die haben doch deutlich gewonnen. Ja, ich hätte mal runterscrollen müssen, um das zu sehen. Also es ist, der Kicker weiß wahrscheinlich auch nicht, was da los ist. Niemand weiß, was da abgeht. Also Fragen
Ja.
bitte an Clemens.
Ja, also es ist jetzt so, vom Achtelfinale sind 6 von 8 Spielen gespielt, wobei 5 davon im November gespielt wurden. Dann jetzt eins am Sonntag zwischen Wernigerode und Zorbau. Und am Ostermontag spielt dann der Blankenburger FV gegen den SV Westerhausen und der SSC Weißenfels gegen den Halleschen FC. Am 10. April sind dann auch noch 2 Viertelfinalspiele. Glaube ich, wenn ich das hier richtig verstehe. Also auf jeden Fall spielt Bitterfeld-Wolfen gegen Wernigerode. Nee, das eine, was wieder als Viertelfinalspiel drin steht, ist nämlich noch ein Achtelfinalspiel.
Siehst du, danke, dass du das hiermit bestätigst, dass es komplett wirr ist, was da in Sachsen-Anhalt abgeht.
Ja, also ein zweites Viertelfinale findet am Ostermontag statt, während eins schon gespielt ist und dann finden da noch 2 Achtelfinals statt.
Ihr kennt doch das Meme mit der Frau, wo mit einmal die ganzen Gleichungen vor ihrem Gesicht kommen und sie total verwirrt ist. Das bin ich, wenn ich mir Landespokal Sachsen-Anhalt
Ja,
angucke.
oder dieser Typ, der da vor diesem Whiteboard steht mit den vielen Fäden und da versucht, irgendwas zu erklären. So fühle ich mich gerade.
Ja, und ich bin dann in dem Fall die Frau, die das nicht versteht, was du mir erklären möchtest.
Also schauen wir mal, ob sie es hinbekommen, bis zum 3. Juni, bis zum Finaltag der Amateure, die Halbfinals zu spielen oder was dann da abläuft. Chaos pur in Sachsen-Anhalt. Und damit gehen wir mal nach Sachsen. Da war das Viertelfinale oder ist es auch ein bisschen zerstückelt, aber bei weitem nicht so sehr wie in Sachsen-Anhalt. Denn bereits am letzten Mittwoch ging es los und Markus, ich sag nur Gratulation an dich, denn du hast vorausgesagt, dass der Chemnitzer FC weiterkommt gegen Erzgebirge Aue. Ich habe es mir nicht vorstellen können, aber 3:0 am Ende des Tages für Chemnitz und war ein guter Auftritt. Bei Aue ging ganz, ganz wenig und ja, du hast die Partie ja auch gesehen. Wie fandest du es denn?
Ich habe ehrlicherweise, ich glaube, zur 60. abgeschaltet, einfach weil der CFC die so dermaßen an die Wand gespielt hat teilweise. Und es ist auch ein bisschen Understatement, wenn man sagt, es war eine gute Partie vom CFC. Man muss das ja auch mal in den Kontext der letzten Wochen setzen. Die haben die komplett gemacht. Aue hat ja keinen Stich gesehen. Da gab es ja, ich glaube, Aue hatte einen Fernschuss in der ersten Halbzeit, sonst gar nichts. Und selbst der war nicht gefährlich. Und der CFC geht nach, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, 20 Sekunden. 28 Sekunden mit 1:0 in Führung und nach einer knappen Viertelstunde steht es dann schon 2:0. Aues Abwehr komplett desolat und der CFC so effizient wie seit Wochen nicht mehr, was sie ja schon gezeigt hatten. Ich glaube, so in der Zeit und ungefähr Anfang Februar, Mitte Februar, da hat man den CFC noch so gesehen und seitdem nicht mehr. Aber jetzt, das ist eine Turniermannschaft. Da bin ich der festen Überzeugung. Und 3:0 in ihrem Derby haben sie gewonnen und das auch hoch verdient. Also da gibt es gar keine zwei Meinungen. Aue war desolat, aber der CFC auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr gut. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Und dementsprechend gehen sie total verdient weiter. Ich habe mich jetzt noch nicht informiert weitergehend. Es gibt ja dann noch eine Partie, über die wir gleich reden. Und für uns morgen ist dann ja noch Dresden gegen Zwickau. Aber gäbe es denn schon die Auslosung für ein Halbfinale?
Ich schaue gerade, aber bekannt wäre mir nichts.
Gut, weiß nicht, ob Luca noch was zu dem Spiel hat, weil dann könnten wir eigentlich auch zum zweiten Sachsen-Pokalspiel mit RLNO-Vertreter gehen. Dann gehen wir doch mal nach Grimma, oder?
Ich habe die Info. Oh. Morgen in der Halbzeitpause von Dresden-Zwickau wird dann das Halbfinale ausgelost.
Müssen wir das ja wirklich gucken. Oh. Ja gut, ich gucke es wahrscheinlich eh, ist ja sonst nicht viel, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Gut. Women's Champions League. Bayern. Morgen. Gegen Arsenal. Also, oder spielt morgen Wolfsburg gegen Chelsea, ich weiß es nicht. Aber morgen, alle Spiele waren eng. Ist die Alternative.
Gefühlt alle 1:0, ne?
Ja, alle vier Spiele tatsächlich. 1:0 stand es auch, gutes Stichwort, ganz, ganz lange für den FC Grimma gegen Lokomotive Leipzig. Und vielleicht wähnte sich der Außenseiter schon im Halbfinale. Denn man war nicht nur in Führung, sondern auch in Überzahl, nachdem Osman Atilgan rot gesehen hatte. Aber dann wurde es ganz, ganz verrückt. Mit der letzten Aktion des Spiels kam Lok zum Ausgleich und der Torschütze war kein geringerer als der Keeper Niklas Müller, der in der 94. Minute den Führungstreffer von Nikita Bondarenko aus der 39. Spielminute ausgleichen konnte. Dann kurz vor der Halbzeitpause gab es noch die rote Karte gegen Osman Atilgan für eine Notbremse. Aber die klassenhöhere Mannschaft konnte sich dann in der Verlängerung behaupten. Da waren die Kräfte dann stärker. Farid Abderrahmane per direkten Freistoß und dann Theo Ogbidi treten die Partie noch zum 3:1. Die Partie wurde dann ja auch live von Ostsport tatsächlich übertragen, war dann also neben dem Spiel zwischen Chemnitz und Aue die einzige Partie mit Regionalliga Nordostbeteiligung aus den Landespokalen, die wir live sehen könnten. Und sehr schön fand ich den O-Ton beim Ausgleichstreffer. Ausgleich und der Torwart macht's, meine Fresse. Vom Kommentator komplett geschrien. Also, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn mir sowas passieren würde, aber konnte ich nachvollziehen, den guten Mann. Auf jeden Fall, dass da die Emotionen drin waren. Aber, das muss man auch mal sagen, bittere Nummer für das von Steffen Ziffert trainierte Grimma, das in der Oberliga auch nicht so super dasteht, aber hier haarscharf an der Sensation dran war.
Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja wirklich, am Ende des Tages hat Grimmer das Ganze nicht über die Zeit gebracht, oder ich bin der Meinung, Grimmer hat das Ganze am Ende nicht geholt, weil ihm einfach komplett die Kraft ausgegangen ist, was für einen Oberligisten nach über 90 intensiven Minuten halt einfach völlig normal ist. Das Spiel beginnt ja schon einfach, ich sag mal, eigentlich aus Grimmer sich gar nicht mal so gut, indem Attilgan in einer Kombination in die Mitte legt und Siané fast das Ding einschiebt, aber der haut halt über den Ball. Und dann ist es halt nach einer Ecke das 1-0 für Grimmer, wo, bin mir beim Torschützen nicht sicher, ich habe mir Botnarenko aufgeschrieben, aber sicher bin ich mir da nicht. Es wird genickt, also ist das richtig. Der halt am kurzen Pfosten viel zu frei und völlig unbedrängt den Kopf hinhält und das 1-0 macht. Daraufhin sieht dann Attilgan völlig zu Recht rot. Der Mann wollte einfach wirklich nur den Gegenspieler komplett umtreten. Das war ohne Chance auf den Ball nichts. Aber man muss halt sagen, Lok definitiv weiterhin danach nicht schlecht. Haben sich davon, sage ich mal, das heißt nicht aus der Ruhe bringen lassen, aber haben dann auch einfach weiter durchgezogen. Ok Bidi da zum Beispiel mal aus der Distanz, da ist der Grimmer-Torhüter aber auf dem Pfosten. Dann spielt Ok Bidi auf Rangelov. Rangelov läuft völlig allein auf den Kasten zu und vergibt kläglich, weil er das irgendwie versucht, mit dem Außenriss reinzumachen, also völlig unnötig. Ja, und dann ist es halt, wie Klemme schon angesprochen hat, einfach Lokkeeper Müller, der vorne bei einer Ecke in der 90. drin steht und das Scheißding per Kopf, auf gut Deutsch gesagt, einfach reinnagelt. Ja, und dann geht's halt in die Verlängerung, wo Abderrahmane dann mit dem Freistoß, also mit dem zweiten Standardtor des Spiels von Lok das Ganze zum 2-1 reinnagelt. Und dann am Ende belohnt sich Ok Bidi für ein starkes Spiel mit dem 3-1 nach dem Pass von Grimm. Insgesamt geht's in Ordnung. Schade für Grimmer, die sich definitiv gut verkauft haben.
Ja, das definitiv. Und ich weiß, es gibt ja auch bei unseren HörerInnen die eine oder andere Person, die NFL-Fan ist. Und da gab es ja dieses Meme in den vergangenen Wochen und Monaten, dass die NFL komplett geskriptet ist und was man sich da so ausdenkt. Und wenn man das jetzt mal für den Sachsenpokal übernehmen will, sollte es da ein Skript geben, dann verdienen die, die dieses Drehbuch schreiben, aber bitte einen Oscar nächstes Jahr. Denn wir hatten am Samstag ein Spiel mit einem Torwarttor in der Nachspielzeit, was in die Verlängerung geht. Und nicht weniger dramatisch war das Parallelspiel zwischen dem SV Lipsia 93 Eutritzsch und dem FC Oberlausitz-Neugersdorf, das Neugersdorf mit 2-1 gewinnen konnte, nach 2-0 Führung bereits, kam Lipsia, das unterklassige Team, wieder ran in der 58. Minute und ganz wild wurde es dann in der Nachspielzeit. Es gab Elfmeter für Eutritzsch, die gelb-rote Karte gegen Zlatan Kostal, den Keeper von Neugersdorf, dann kam der Ersatzkeeper rein und Julius Nitsche scheitert an jenem Ersatzkeeper beim Elfmeter und das fand ich wirklich unfassbar, wie er diesen Nachschuss übers leere Tor setzt. Es tat mir richtig leid, ehrlich gesagt. Denn in Überzahl und mit der Moral, ich glaube, der wäre richtig was gegangen für Lipsia, da für die Überraschung zu sorgen dann in der Verlängerung. Und dann lassen sie das Ding liegen und scheiden somit knapp aus in einem Spiel, in dem die Möglichkeiten definitiv da waren. Und so ist Neugersdorf der ganz große Außenseiter im Halbfinale des Sachsenpokals. Aber das trifft mit ziemlicher Sicherheit nur auf den Sachsenpokal zu. Eventuell reicht ja eine Pokalteilnahme auch für den DFB-Pokal. Denn Dynamo Dresden hat durchaus die Optionen, und jetzt gehen mal wieder Grüße an Jonas vom chemischen Element raus, unter den Top 4 Mannschaften, die keine Zweitvertretung sind, in der dritten Liga zu sein. Denn da wurde ich darauf hingewiesen, dass ja auch Platz 5 wahrscheinlich reichen wird, da die zweite Mannschaft des SC Freiburg auf dem zweiten Platz sogar steht. Also da unter den besten vier Erstvertretungen sein, ist ja die automatische Quali. Das heißt, in Sachsen kann theoretisch das Halbfinale reichen, um das Finale dann reichen, um sich zu qualifizieren. Somit kann natürlich auch die Hoffnung für Chemnitz oder für Lok sein, wenn wir jetzt mal auf die Nordostvertreter schauen, vielleicht Neugersdorf im Halbfinale zu bekommen und dann im Finale auf ein Dresden zu treffen, was sich über die Liga qualifiziert und so in den DFB-Pokal zu kommen. Aber dafür muss erstmal die Auslosung passen und natürlich muss auch erstmal Dresden weiterkommen gegen Zwickau und sicher sind sie da im Heimspiel der klare Favorit, aber ich meine, hundertprozentig sicher sein kann man sich da nie, gerade im Pokal. Und deswegen, Markus, mal ganz kurzer Tipp. Dresden, Zwickau, wer macht's?
Dresden. Zwickau kann Pokal nicht. Und Dresden hat was gut zu machen, nachdem sie am Wochenende zu Hause gegen Bayreuth verloren haben, mit einem sehr skurrilen Eigentor. Ich glaube nicht, dass Zwickau da was reißt.
Luca, bist du anderer Meinung?
Nee, ehrlicherweise nicht.
Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht mal fürs Meme auf Zwickau gehen, muss ich ehrlich sein. Und dann fehlt uns schon nur noch ein Landespokal. Und da waren wir bereits im Halbfinale. Und das Finale steht somit fest im Thüringen-Pokal. Und der FC Carl Zeiss Jena hat sich durch Gemüt. Es war dann am Ende vielleicht ein Kunststück im Elfmeterschießen durch die zwei Paraden ihres Keepers, der dann dafür sorgte, dass es nach 120 torlosen Minuten den 4:3 Erfolg im Elfmeterschießen gab im ersten Pokalheimspiel seit Ewigkeiten. Aber, und Markus, das wird dich wahrscheinlich ganz besonders freuen, das zweite steht dich bevor, denn das Finale wird ebenfalls in Jena stattfinden. Aber bevor wir auf das Finale und den Gegner dann auch schauen, wie hast du denn das Spiel gesehen? Als Einzige, was ich dazu sagen möchte, es gibt ja Highlights und also die gehen irgendwie 11 Minuten. Da hat man wirklich jede Halbchance reingenommen. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Aber du hast das Ganze ja live gesehen. Nimm uns doch mal mit.
Ich habe das vor allem mit viel Hopfentee gesehen, weil anders war es nicht auszuhalten. Und die Highlights beim MDR, bei Sport im Osten, sind wirklich viel zu lang. Also da wurde jede Halbchance mit reingenommen, weil das waren auch alle. Und das Spiel war alles andere als ein Leckerbissen. Vergleichbar ungefähr wahrscheinlich mit dem Spiel von Jena in der Woche davor gegen Chemie Leipzig. Meuselwitz kam schon besser in die Partie rein. Gerade Eckert war ein Aktivposten, der ehemalige Zeisser, die Jena-Legende eigentlich, war ein Aktivposten, der wirklich gut gespielt hat, aber die allergrößte Gelegenheit in der ersten Halbzeit hatte dann doch Jena, als Kraus bei einem Konter den Ball links hat, auf Moyomo rechts durchsteckt und der den Ball nur an die Oberkante der Latte legen kann. Es war wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel und das war es eigentlich auch die ganze Zeit über. Da war niemand die bessere Mannschaft, aber irgendwie lag es auch in der Luft, dass da einfach der Ball an dem Tag nicht ins Tor will oder zumindest nicht in den ersten 90 Minuten. Und so sah es ja dementsprechend auch aus und es ging total verdient in die Verlängerung. Es war echt kein schönes Spiel. Wie gesagt, wie in der Woche davor gegen Chemie, Kampf ohne Ende. Irgendwann wurde es dann auch mal ruppig und es gab ein paar Tritte. Und als dann die Verlängerung losging, hat Verkamp die größte Chance des Spiels wahrscheinlich, als wieder mal ein Kraus an Torhüter Justin Fietz scheitert. Dann kommt der Ball zu Verkamp, der ihn eigentlich abstauben kann, will Fietz umrunden und ist aber irgendwie zu langsam und lässt sich dann noch den Ball wegklauen. Dann gab es so eine Schrecksekunde, die hat der MDR nicht drin. Lorenz Knöferl, der gerade erst eingewechselt wurde, kriegt bei einem Zweikampf, bei einem Kopfball, fliegt er zum Boden, verschluckt seine Zunge. Ihm geht's wieder gut, an der Stelle auch nochmal gute Besserung, aber soweit ich weiß, ist er schon wieder im Training. Ja, und dann ging's ins Elfmeterschießen und wie ein Elfmeterschießen halt so ist, da gewinnst du dann, wer gewinnt da wirklich, wer die besseren Nerven hat oder in dem Fall die besseren Nerven und den besseren Torhüter oder den Torhüter, der einfach einen Riecher hatte. Und das war in dem Fall einfach Kevin Kunz, der Jena dann wirklich ganz knapp ja ins Finale rettet.
Ja, und in eben jenem Finale heißt der Gegner Wacker Nordhausen. Denn die haben sich, ich hatte nur ein bisschen im Ticker gelesen, durchgemüht gegen den ersten SC 1911 Heiligenstadt, die wohl gerade in der regulären Spielzeit drauf und dran waren, nach ihrem eigenen Ausgleichstreffer zum 1:1 das Spiel noch zu drehen, gelang aber nicht. Und so war es das klassenhöhere Team aus der Oberliga, das sich mit 3:1 nach Verlängerung durchsetzen konnte und somit der Finalgegner von Carl Zeiss Jena ist. Ich sag mal positiv aus Jenenser Sicht, es gab bisher 16 Duelle zwischen beiden Mannschaften, ganze zweimal gegen Wacker Nordhausen als Sieger vom Platz. Also, und nicht nur deswegen, Jena natürlich der glasklare Favorit in diesem Duell. Das muss man sich auf die Fahne schreiben, gegen eine Mannschaft, für die es in der Oberliga nicht gut läuft. Und ich denke mal, das hast, du hattest ja schon gesagt, Meuselwitz ist für dich zumindest erstmal das wichtigste Spiel der Saison. Und jetzt ist es sicherlich auch Nordhausen, wenn es auch das Spiel ist, wo man klarer Favorit ist, weil das Geld wäre natürlich sehr, sehr wichtig für den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals.
Überlebenswichtig, aber ich würde noch gern was zum Finalstandort sagen, weil natürlich ist jeder Jena-Fan extrem froh, dass es zu Hause ist. Man hat keinen weiten Weg, man kann das Spiel in seiner, ihrer Stadt quasi gucken. Aber ich verstehe auch komplett, weil es kam gestern raus und am Anfang dachte ich, das wäre mit Nordhausen abgeklärt. Im Laufe des heutigen Tages, also Dienstag, hat dann Wacker Nordhausen auf ihrer Website verlautbart und beim MDR wurde auch bekannt, dass die davon anfangs nichts wussten und der TFV, der Thüringer Fußballverband, das einfach so entschieden hat. Und das geht natürlich dann auch nicht, weil man stelle sich vor, man kommt in den DFB-Pokal, also beispielsweise Jena kommt in den DFB-Pokal und der DFB sagt mit einmal, also ohne ersichtlichen Grund, anstatt das Spiel, weil es in Jena zum Beispiel nicht gehen würde, was in Nordhausen der Fall ist durch den Umbau bei denen, anstatt irgendwo an einem neutralen Ort das auszutragen, spielen wir das bei der Bundesligamannschaft oder so. Da wäre ich natürlich auch erzürnt. Nichtsdestotrotz, denke ich, geht es da allen anderen Jena-Fans so, auch wenn es natürlich ungerecht ist, dass man sich trotzdem über das Heimspiel im Finale freuen wird. Ja, und das wollte ich vielleicht noch kurz dazu sagen. Und natürlich wird ein wichtiges Spiel und ich gehe da optimistisch rein, was ich eigentlich eher selten mache.
Ja, also große Hoffnung auf eine DFB-Pokal-Teilnahme in der kommenden Saison. Ich sag mal, wenn wir da einen Vertreter aus Thüringen haben in der aus der Regionalliga Nordost, dann ist es ja definitiv Carl Zeiss Jena und nicht Rot-Weiß Erfurt, denn die sind schon lang raus. In Brandenburg können es ja noch zwei sein, Cottbus oder auch Luckenwalde. Und das ist ein Stichwort, denn Erfurt und Luckenwalde spielen gerade gegeneinander. 51 Minuten sind gespielt und es ist noch kein Tor gefallen. 0:0. Die Spieler sind gerade frisch raus aus der Pause. Und das bringt uns dazu, mal ganz kurz durchzuschnaufen, denn die Landespokal-Action ist vorbei. Und dann gibt es den Ausblick auf Spieltag Nummer 26 in der Regionalliga Nordost, welcher am Freitag beginnt. Und diesmal etwas ausführlicher schauen wir drauf, wer spielt gegen wen und wie geht's aus. Und damit sind wir wieder da. Aber bevor wir auf den 26. Spieltag schauen in der Regionalliga Nordost, der von Freitag bis Sonntag ausgespielt wird, haben wir Breaking News, die jetzt in unserer Pause reinkam. Und Markus erzählt euch mal, was gerade eben brandaktuell passiert ist.
Ja gut, vielleicht ist die News schon ein bisschen älter, aber sie kam am heutigen Tage. Ich habe sie gerade erst entdeckt. Und zwar wird, wie von mir angesprochen, Jena spielt ja im Pokal zu Hause im Finale. Vermeintlich, denn der Finalgegner Wacker Nordhausen hat nun Einspruch eingelegt und begründet das damit, dass es keine Chancengleichheit und faire Ausgangslage für beide Mannschaften gibt, was der Thüringer Fußballverband ja unter anderem begründet hatte, dass es ein Hochsicherheitsspiel sei oder ein Hochrisikospiel sei. Und dementsprechend, weil es in Jena die letzten Wochen immer so gut geklappt habe, dass es da einfach gewährleistet sei, dass die Fans da getrennt werden könnten. Natürlich auch, weil es am Finaltag der Amateure stattfinden soll, dass da die Übertragung in Jena beispielsweise besser ist als in, keine Ahnung, Buxtehude. Ja, und jetzt legt Nordhausen halt Einspruch ein. Man darf natürlich gespannt sein, was dabei rauskommt. Was ich auch interessant fand, es steht in der Verlautbarung von Nordhausen so drin, dass die Vereine vorab keine Ahnung hatten, dass das Spiel in Jena stattfinden sollte, um da auch mal den VerschwörungstheoretikerInnen hier ein bisschen die Luft aus den Segeln zu nehmen, die dann sagen, das wollte Jena so oder es war so geplant. Nein, scheinbar wurde sowohl Jena als auch Nordhausen mit dieser Entscheidung überrascht, einmal positiv überrascht von jener Seite aus, einmal negativ überrascht von der Tausendseite aus. Das kann also sein, dass der Spielort noch geändert wird. Und wenn dem so wäre, lass mich kurz ausreden, dann darfst du dein Breaking News machen. Dann würde ich denken, es wäre wieder Gera. So, Klemme, du wedelst mit dem Finger.
Gera wäre eine Option oder natürlich das Steigerwaldstadion in Erfurt, in dem gerade ein Tor gefallen ist und Luckenwalde führt in Erfurt mit 1:0. Gerade eben gefallen. Noch keine Infos über Torschützen oder ähnlichen. 67., 68. Minute.
Wie chillig ist das denn?
Und Luckenwalde führt.
Ich denke aber ehrlich nicht, dass das Pokalfinale in Erfurt stattfinden wird. Das hatten wir 2000. Das ist Jahreszahlen in den letzten paar Jahren. Ich komme da immer durcheinander. 2018 müsste es gewesen sein. Gegen Wismut Gera. Ich weiß nicht, ob man sich das antun will. Dann sollen sie gucken, dass sie wieder in Gera spielen. Also es gibt an sich nicht viele Stadien in Thüringen, die in Frage kommen würden. Natürlich Erfurt, Jena und halt Gera. Und sonst wird es wahrscheinlich schon eng mit Stadien. Vielleicht noch Meusewitz, das wäre auch noch was. Aber was anderes als die vier gibt es nicht. Und wenn Jena wirklich dann raus ist, denke ich auch nicht, dass es Erfurt werden wird, weil da werden natürlich alle Zeitfans auf die Brigaden gehen. Ich weiß nicht, wie die Fantrennung in Meusewitz dann funktionieren kann, aber es wäre nicht das erste Mal, dass in Meusewitz Finals stattfinden. Übrigens hat Meusewitz auch schon zu Hause Finals gespielt, genauso wie Jena schon zu Hause Finals hatte und wie Erfurt zu Hause Finals hatte. Ja, aber ich würde da einfach mal raten, wenn es wirklich geändert wird, dann wird es wieder auf Gera rauslaufen, wie auch im vergangenen Jahr.
Ja, dann, bevor wir zum Spieltag kommen, kann ich jetzt noch ergänzen. Torschütze für Luckenwalde, Christian Flath per Elfmeter. Und das wäre natürlich ein Ergebnis, das die Liga ja stark beeinflussen würde im Aufstiegskampf. Aber wir fangen erstmal an mit Abstiegskampf. Und zwar Abstiegskampf pur. Am Freitagabend mit dem Rückspiel des Spiels der Hinrunde. Germania Halberstadt gegen Tennis Borussia Berlin. Damals konnte ja TB gewinnen mit 4:3 in dieser Partie, aber die Vorzeichen haben sich doch deutlich geändert. Halberstadt spielt eine solide Rückrunde, hat immerhin schon 5 Punkte aus 7 Spielen da geholt. Ah nee, Entschuldigung. Falsche Tabelle gewesen. Oder nee, doch, genau. 5 Punkte aus 7 Spielen, während TB einen Punkt hat aus 7 Spielen. Das heißt, Germania Halberstadt sollte der Favorit sein und es ist ja auch mal davon auszugehen, dass die ganzen Spieler, die aufgrund von Corona aussetzen mussten, wieder zurück sein werden. Also ich gehe mal davon aus, dass Manuel Rost schon auf der Bank Platz nehmen wird, aber nicht als Einwechselspieler. Hatte übrigens Stil echt die Nummer 10 im Pokal. Und ich würde mal sagen, Favorit ist Halberstadt und das vermutlich erstmals in dieser Saison, dass sie wirklich als ja, die favorisierte Mannschaft in ein Spiel gehen. Oder Luca, glaubst du, TB gewinnt dieses Spiel und startet danach eine Siegesserie, die ihresgleichen sucht, um sich noch ins Tabellenmittelfeld zu befördern?
Nee, absolut nicht. Bin da ehrlicherweise ein bisschen auf Halberstädter Seite, die ja beileibe nicht so schlecht sind. Jetzt, das tut mir jetzt fast ein bisschen leid zu sagen, aber wie TB. Weshalb ich da auf ein 2-0 für die Germania tippe.
Ich denke auch, dass Halberstadt das am Ende des Tages gewinnen wird, einfach weil eben diese Formkurve bei der Germania nach oben zeigt und bei TB weiterhin stagniert und einfach nur schlecht ist, sind wir mal ehrlich. Ich habe einen knappen 2:1-Sieg für Germania Halberstadt, aber auch nur, weil das Hinspiel wirklich so vogelwild war und es gibt schon manchmal Akzente im TB-Spiel nach vorn, die dann ganz gut aussehen, aber das sind einfach nur vereinzelte Aktionen, die auf jeden Fall öfter auftreten als noch in der Hinrunde. Dennoch denke ich, dass die Germania das am Ende gewinnt und sich damit quasi, wenn wir ehrlich sind, damit wäre TB fast sicher 18. oder wenn TB das verliert, weil dann wären 6 Punkte durch das Torverhältnis eher 7 Punkte Rückstand auf Germania Halberstadt. Und ob TB das noch aufholt, um auf den vorletzten Tabellenplatz zu klettern, wenn es denn einen Sieg für Halberstadt gibt, eieiei.
Nee, also ich glaube, wenn Halberstadt das Spiel gewinnen sollte, dann ist die Messe da gelesen. Dann kann Halberstadt, je nachdem, was Lichtenberg macht, da vielleicht nochmal schielen, dass man da vielleicht noch Platz 16 irgendwo in Reichweite hat. Aber Platz 18 wäre dann wohl vergeben und ich glaube, genauso wird es kommen. Ich glaube, mein Tipp sagt sehr deutlich, wie TB mir momentan gefällt, denn ich habe meinen deutlichsten Tipp dieses Spieltags in dieser Partie. 3:0 für Halberstadt. Offensive hat sich ja durch Ilya Lignani deutlich verbessert und jetzt vielleicht einen kleinen Dämpfer noch für alle, die es mit Energie Cottbus halten oder die es auch mit Carl Zeiss Jena halten, denn nur 3 Minuten nach dem Treffer von Christian Flath hat Arthur Mergel in der 70. Minute für Erfurt ausgeglichen. 1:1 der neue Spielstand und parallel am Freitagabend zum Spiel Halberstadt gegen TB gibt es eine Partie, die bei der Funke Mediengruppe Thüringen übertragen wird um 19 Uhr. Das Spiel der letzten Hoffnung. So möchte ich es mal taufen. Die VSG Altklinike gegen Carl Zeiss Jena. Und Markus, ich würde mal sagen, wer auch immer noch eine minimale Chance haben will, am Ende Platz 1 zu belegen, muss diese Partie gewinnen.
Das haben wir in unserer letzten Folge schon erörtert, als wir ein bisschen über die jetzige Top 4 mit ihrem Restprogramm gesprochen haben. Jena tut sich immer extrem schwer gegen Altklinike, sei es zu Hause, sei es auswärts. Das sieht wirklich nie gut aus. Und man hat da auch echt eine schlechte Bilanz, so wie ich das gerade ad hoc im Kopf habe. Dennoch, ich weiß auch nicht, was mich reitet. Ich tippe ja auf Jena mit einem 1:0-Sieg, aber das liegt wirklich auch nur dran, weil Altklinike im Pokal verloren hat, gegen Babelsberg verloren hat, jetzt Türpitz fehlt. Jena hat die 120 Minuten plus Elfmeterschießen in den Knochen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber irgendwie komm, ich tippe mal auf Jena, auch wenn ich sehr unentschlossen bei dem Tipp bin, ehrlicherweise. Chaos macht schon, irgendwie.
Ja, Altklinike Jena, ja, es ist ein bisschen schwierig. Für beide kann sich's im Aufstiegsrennen entscheiden. Die einen können, sage ich mal auf gut Deutsch gesagt, einen völligen Reifen verlieren im Aufstiegsrennen. Die anderen können mittendrin sein. Ich sag ehrlicherweise, dass bei beiden es danach so ein bisschen schwierig wird mit dem Aufstieg, weshalb ich ein 1:1 tippe.
Ja, dann wäre wohl für beide die Hoffnung vorbei. Aber ich bin anderer Meinung als Luca, aber der gleichen Meinung wie Markus. Denn Altklinike hatte jetzt Rückschläge. Die erste Niederlage in der Liga nach ewigen Zeiten, dann das Aus im Pokal. Ob sie sich davon so erholen, ich glaube es nicht. Jena gewinnt die Partie knapp mit 2:1 auswärts. Und dann schauen wir zum Samstag. Da gibt es diesmal 4 Partien und 3 davon parallel um 13 Uhr. Unter anderem greifen die beiden Mannschaften die Vorhaltklinike und Jena sind ins Geschehen ein und beide werden Stand jetzt zumindest nicht übertragen. So also auch Rot-Weiß Erfurt im Heimspiel gegen Viktoria Berlin. Und Luca, kann denn die formstarke Viktoria ein Stolperstein für RWE werden?
Ich denke schon. Denn die Viktoria ist definitiv, wie du es gerade schon gesagt hast, spielstark und hat in letzter Zeit eine ordentliche Form. Nichtsdestotrotz ist Erfurt und wird das Ganze natürlich auch sehr, sehr schwer machen. Aber du siehst ja auch gerade jetzt im aktuellen Nachholspiel, wir hatten es ja schon angesprochen, mit dem 1-1 zwischen RWE und Luckenwalde, stand jetzt 77. Minute, dass RWE nicht unschlagbar ist, dass RWE halt eben auch mal stolpern kann. Und ich glaube, gerade die Viktoria in dieser Form kann ein Stolperstein sein, weshalb ich sage, dass das Ganze 2-2 ausgehen wird.
Dein Ernst?
Ja, was, dein Ernst?
Haben wir jetzt wirklich beide 2-2 getippt?
Ja, Klassik halt, ne? Was will man machen?
Ja, bei mir ist es vor allem die Argumentation. Natürlich, Viktoria ist gut, aber Erfurt spielt jetzt gerade und da werden die Knochen dann schwer sein. Das ist meine einzige Argumentation dafür. Natürlich, wenn sie jetzt dann noch irgendwie am Ende 4-1 gegen Luckenwalde gewinnen, könnte sich das auch ändern. Aber ich werde meinen Tipp jedenfalls nicht mehr ändern, den ich jetzt hier mache. Und ich sage 2-2 Erfurt gegen Viktoria.
Ja, also Luca mit dem Argument Viktoria ist gut. Markus mit dem Argument Erfurt hat schwere Knochen. Sehe ich beides genauso. Dazu noch, dass Erfurt spielerisch zurzeit nicht so gut drauf ist. Und ich sage auch, dass in dieser Partie 4 Tore fallen. Aber ich sage, Viktoria feiert einen 3-1 Auswärtserfolg. Irgendwie habe ich es im Gefühl. Ich weiß nicht, was jetzt noch in den verbleibenden Minuten passiert. Ich habe es in der Halbzeit getippt. Da stand es 0-0. Und habe jetzt auch nichts vom Spiel live sehen können. Aber mein Gefühl sagt, möglich, dass das Ganze dann so ausgeht. Schauen wir mal direkt zur Konkurrenz von Erfurt nach Cottbus. Die empfangen die Hertha Bubis und da kann ich mir, bin ich, weiß ich jetzt schon, egal was passiert, wie der Titel bei Ostsport heißen wird, denn ich bin mir zumindest relativ sicher, denn im Testspiel gegen den BAK beim Benefizspiel wurde ein gewisser Nader El-Jendawi wieder eingewechselt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er sein Liga-Comeback im Stadion der Freundschaft geben wird. Und kann denn der Influencer dafür sorgen, dass auch Cottbus stolpert, Luca?
Ich meine, prinzipiell gegen die Hertha Bubis kann Cottbus immer mal stolpern. Ich meine, die letzten 10 Spiele oder 10 Spiele in Regionalliga Ost zwischen Cottbus und Hertha, 5-mal Energie als Sieger, 4-mal Unentschieden und 1-mal Hertha als Sieger. Das ist halt, ich meine, es kommt immer wirklich auf den Tag drauf an bei Energie, gerade gegen die Hertha-Bubis. Es gibt Tage, da ich kann mich an, ich glaube, das war letzte Saison erinnern, wo der damalige, zwischenzeitliche auch Erstliga-Keeper Lotka Energie völlig die Hölle heiß gemacht hat und wirklich alles weggehalten hat, was bei 3 nicht auf dem Baum war. Ich kann mich aber auch an Ergebnisse in der Hinrunde zum Beispiel dieses Jahr erinnern, da hat Energie 5-0 die Hertha-Bubis vom Platz gefegt. Wirklich immer unterschiedlich. Die Vorzeichen stehen gut, Energie ist in einer guten Form. Ein paar Spieler konnten sich in der Landespokalpartie ein bisschen Selbstvertrauen und ein bisschen Spielpraxis aneignen. Im Heike zum Beispiel. Ich glaube, Energie holt das am Ende allein schon wegen dem Heimvorteil und weshalb ich ein 3-0 für Energie tippe.
Na, Gott sei Dank stimmen wir diesmal nicht überein. Ich glaube, Jendawi kann die Energieabwehr mal kurz zum Wanken bringen, aber auch nur einmal. Und deswegen tippe ich am Ende 3-1 für Energie Cottbus.
Markus, hab mal eine Frage an dich.
Oh Gott.
Hast du selbst getippt oder schreibst du ab?
Klar, ich habe abgeschrieben bei dir, der irgendwie in Frankfurt sitzt und ich in Jena, ja.
Ja, also ich weiß ja nicht, eben das Ergebnis mit Luca gleich und jetzt
witzigerweise habe ich auch über 3-0 nachgedacht, als ich vorhin getippt habe. Also das muss ich auch mal, ich hatte auch drinstehen, habe dann auch auf 3-1 geändert.
Es war tatsächlich bei mir irgendwie so dieser, ja, ich hatte das gesehen, dass Jendawi da eingewechselt wurde Komm, irgendwie, die sind offensiv stark, eins machen sie schon, aber ich glaube nicht, dass Cottbus da zu Hause federn lässt. 3-1 Energie. Und dann gibt es noch ein Berliner Duell um 13 Uhr Lichtenberg 47 gegen den BAK. Also die zwei frischesten Trainer der Regionalliga Nordost gegeneinander. Und für wen gibt es denn da was zu feiern, Markus?
Ja, zwei frische Trainer, aber nicht gerade zwei frische Mannschaften. Mal gucken, wer jetzt mal mir den Tipp abgeschrieben hat. Ich tippe 1:1. Lichtenberg hat zwar gegen Meusewitz vor 2 Wochen gewonnen. Der BRK gewinnt gar nicht. Sieht nicht gut aus. Auch unter Uluc, wie ich vorhin gesagt habe, wird sich da jetzt zeitnah nicht so viel ändern, denke ich. Und ich bin dann am Ende bei einer mauen Punkteteilung mit einem 1:1 rausgekommen.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich persönlich stehe auf Sensation und ich stehe auf BRK Downfall, weshalb ich den Lichtenberg 47 ein bisschen was zutraue. Und dann weil das Spiel gegen Babelsberg, mal dahingestellt, wie stark Babelsberg ist, nicht so schlecht war. 1:0 für den Lichtenberger, für Lichtenberg 47, meine Herren.
Ja, Markus, ich weiß jetzt nicht, wer von uns hier von wem abschreibt, bin mir jetzt unsicher, weil ich bin ja immer nach dir dran. Also vielleicht auch ich von dir, heimlich. Denn ich bin auch bei einem 1:1, weil ich glaube, hätte ich mich für einen Sieger entscheiden müssen, wäre ich eher bei Lichtenberg gewesen, aber im Endeffekt ist es wieder so ein Spiel, ja, traue ich Lichtenberg zu gewinnen? Nee, nicht wirklich. Brauche ich den BRK zu gewinnen? Einfach nein, momentan. Und dann denke ich auch so, dass das irgendwie so ein maues 1-1 wird. Und beschlossen wird der Samstag dann um 13:30 Uhr vom ZFC Meuselwitz und dem SV Babelsberg 03. Babelsberg hat sich ja jetzt gefangen mit den zwei Siegen in den Nachholpartien, hat man sich da jetzt gut nach vorne abgesetzt, steht bei 36 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz. Meuselwitz auf der anderen Seite hat unglücklich gegen Lichtenberg verloren und sich gegen Jena, ja, doch ordentlich verkauft, das Spiel bis ins Elfmeterschießen gezwungen gegen ein Spitzenteam der Liga. Und die Babelsberger Auftritte waren jetzt zwar sicherlich besser als das, was wir da vorzusehen haben, aber klar, war jetzt auch nicht so schwer. Aber sie haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, da bin ich ehrlich. Und um jetzt mal hier meine Abschreibegedanken zu verwerfen, tippe ich hier mal als erstes Meuselwitz Babelsberg 1:1 unentschieden. Und Markus schlägt sich die Hände über den Kopf zusammen. Ich glaube, ich weiß, was du getippt hast.
Ja, 5:1 Meuselwitz, nein, 1:1. Meuselwitz ist in den letzten Wochen, Monaten immer mal dafür gut, gegen eine vermeintlich bessere Mannschaft zu punkten. Sie haben jetzt zwar die 120 Minuten plus Elfmeterschießen aus dem Pokal in den Knochen, aber Babelsberg hat es auch mal 2 Spiele gewonnen, war jetzt auch alles nicht so überragend in der Leistung an sich oder wie sie gespielt haben. Deswegen, ich glaube, mit einem 1:1 können beide einigermaßen zufrieden rausgehen. Babelsberg zufriedener als Meuselwitz. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Meuselwitz das gewinnen kann.
Ja,
Luca, hast du eine andere Meinung?
dass Meuselwitz das nicht gewinnen kann. Ist natürlich jetzt ganz interessant, da ihr beide 1:1 getippt habt. Und es wäre jetzt interessant, wenn, würde ich das auch tun. Mache ich aber nicht. Auch ich habe ein Tor für Babelsberg, doch ich habe zwei für Meuselwitz, weshalb das Ganze 2:1 ausgehen wird. Ich am Ende mal wieder meine Victory Laps drehen.
Ja, damit haben wir den Samstag abgeschlossen. Und schauen wir auf den Sonntag, denn da haben wir auch noch drei Partien. Um 13 Uhr trifft der BFC Dynamo auf den Greifswalder FC, Luca. Was erwartest du denn da?
Der BFC Dynamo jetzt erst böse gegen Viktoria ausgerutscht in der Liga mit dem 3:0. Greifswald wiederum, wenn auch, ich sag mal, wie vorhin schon angesprochen, etwas glücklich durch manche Entscheidungen. 5:0 gegen TB. Ich glaube, das spiegelt sich so ein bisschen im Spiel wider. Die einen werden Selbstvertrauen, anderen haben, die anderen vielleicht nicht. Weshalb ich sage 2:1 Greifswald, allein schon, weil ich Greifswald aktuell auch für die bessere Mannschaft halte im Vergleich zwischen den beiden.
Ich halte den BFC für die bessere Mannschaft im Vergleich zwischen den beiden und deswegen sage ich 2:1 Heimsieg für Berlin gegen Greifswald. Und Clever guckt so und ich bin froh, dass ich ihm zuvor gekommen bin, denn ich denke, er hat das gleiche Ergebnis.
Nee, ich habe ein 7:0 für Greifswald.
Based.
Denn wir haben jetzt gegen die letzte Berliner Mannschaft 5:0 gewonnen. Und wir hauen jetzt nochmal zwei drauf. Nee, Spaß beiseite. Ja, 2:1 BFC. War auch so ein enges Spiel, aber ich gesagt, ja, BFC und zu Hause. Langer Weg für Greifswald. Auch wenn sie keine Heimmacht sind. Jonas, jetzt grüße ich dich schon zweimal in einer Folge. Ja, BFC macht das knapp mit 2:1. Und parallel spielt der FSV 63 Luckenwalde zu Hause gegen den Chemnitzer FC. Luckenwalde, es steht immer noch 1:1 in Erfurt kurz vor Schluss. Und unabhängig davon, ob das jetzt so bleibt oder nicht, Luca, gibt es denn zu Hause im Berner Seelenbinder Stadion was Zählbares gegen den CFC?
Das Brandenburger Wembley ist schon ganz heiß auf diese Partie, so würde das Klemme vielleicht ausdrücken. Ich persönlich denke, es gibt was Zählbares, denn Luckenwalde ist, wie gesagt, wir hatten es schon öfter in der Saison, immer wieder gut für Punkte gegen vermeintlich bessere Mannschaften. Das haben sie auch immer wieder unter Beweis gestellt. Ich erinnere an das 2:0 gegen Cottbus zum Beispiel oder gerade das Spiel, das zwar noch anders ausgehen kann, aber sie können vermeintlich besseren Mannschaften einfach ein Bein stellen. Das sehe ich auch hier. Ich sehe aber keinen Sieg auf beiden Seiten, weshalb ich ein 2:2 tippe, was aber, denke ich mal, für Luckenwalde auch schon fast ein Sieg wäre.
Möchte
So,
nur kurz,
Markus, was haben wir denn getippt?
was haben wir denn getippt? Ich möchte erstmal anmerken, dass du das hier bitte nicht jinxen sollst bei dem Spiel, das gerade noch läuft. Okay, Kämmer. Was für eine Zahl hast du bei Luckenwalde stehen? Nur bei Luckenwalde.
Eine Eins.
Ja, siehst du, wir haben nicht das gleiche getippt. Soll ich zuerst oder du?
Mach du zuerst.
Ich habe 1:0 Chemnitz. Ich
Ah,
glaube.
sind wir ganz weit auseinander. Ich habe 2:1 Chemnitz.
Naja, aber immerhin sind wir mal ein bisschen auseinander. Also schwere Knochen bei Luckenwalde, ganz egal, wie das Spiel hier jetzt noch ausgeht. Chemnitz mit Rückenwind, einer langen Pause, weil sie ja letzten Mittwoch gespielt haben. Also ich denke, Chemnitz kann zumindest ein bisschen wieder zurück in die Spur in der Liga finden, auch wenn es für sie natürlich um überhaupt nichts mehr geht.
Ja, das war auch so diese Überlegung, könnte man das auch überbewerten, vielleicht dieses Aue-Spiel? Beziehungsweise ist es halt wirklich so, sie legen die Energie halt im Pokal, weil Liga ist durch. Und ja, schwierig zu sagen, aber ich glaube, sie kriegen das schon gedeichselt. Und um 16 Uhr gibt es dann den stimmungsmäßig krönenden Abschluss des 26. Spieltags im Leutscher Holz. Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig. Derby Nummer 3 in dieser Saison. Lok gewann im Pokal nach Elfmeterschießen, gewann in der Liga das Hinspiel zu Hause. Und ich glaube, für Chemie ist es das Allerwichtigste. Man ist im Pokal raus, Liga geht es eh um nichts mehr, Lizenz hat man nicht gestellt. Das Wichtigste ist jetzt, Hauptsache keine drei Derbys in dieser Saison verlieren. Luca, gelingt Ihnen das?
Ja, ich persönlich glaube schon, Lok hat sich jetzt erst ganz, 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 ganz schwer getan gegen Grimma. Hat da eine 120 Minuten lange Verlängerung, also 120 Minuten Spiel erst hinter sich. Das wird auch in den Knochen, Markus würde wieder gern sein Lieblingsargument, schwere Knochen wahrscheinlich mit reinziehen. Das wird, denke ich mal, so ein bisschen auch der Fall sein oder es wird auf jeden Fall anstrengend gewesen sein. Chemie wiederum hat jetzt erst einen Last-Minute-Sieg gegen den BRK gefeiert, was natürlich sehr viel, denke ich mal, vielleicht auch ausgelöst hat, weil du kriegst in der 89. das 1:1 und schießt 116 Sekunden später das 2:1. Das ist schon krass und kann sehr viel Kräfte freisetzen. Deshalb ich sage 3:2 für Chemie Leipzig.
Schwere Knochen kann auch Chemie haben, weil sie halt erst am Montag gespielt haben. Also das negiert sich da meiner Meinung nach ein wenig. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was ich bei dem Spiel tippen soll. Ich bin eigentlich nur gespannt, ob Almedin Chiva wieder von Lokfans bedroht wird. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber der wurde von einer Gruppe oder von vereinzelten Leuten aus dem Lok-Fan-Umfeld bedroht. Da bin ich mal gespannt, wie das auch auf die Spieler wirkt, weil das ist ja schon was, also Querelen im Verein, in der Fangemeinschaft, dass man auf die Spieler eingehen kann. Long story short, aber ich habe wirklich absolut keine Ahnung bei dem Spiel und deswegen tippe ich 1-1 unentschieden.
Wir sind mal komplett verschieden, Markus. Wir tippen mal nicht auf die gleiche Tendenz. Ich bin sehr froh, denn ja, was soll man sagen? Chemie steht in der Tabelle mit einem Spiel mehr, 2 Punkte vor Lok, hat die beiden Derbys verloren. Sportlich geht es mir um viel, aber man kann nicht 3 Derbys verlieren und sollte man diese Partie gewinnen, stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass man die Nummer 1 der Stadt ist in der Liga. Und ich glaube, dann wäre es eine sehr erfolgreiche Saison. Und die letzten Auftritte von Chemie, die waren ganz ansehnlich, während bei Lok so ein bisschen die Luft raus scheint. Und deswegen sage ich 1:0 für Chemie Leipzig. Aber ich sag mal, wir sind uns immerhin einig, dass Chemie keine 3 Derbys verlieren wird, wenn es nach uns geht. Und damit haben wir den 26. Spieltag soweit durch und haben unsere Tipps abgegeben, unsere Analysen. Wir sind gespannt, was passieren wird. Sehr schade eben, dass leider nur 2 Partien live zu sehen sind. Außer natürlich, ihr habt die Zeit und die geografische Nähe, noch irgendwo im Stadion zu sein. Aber das sind dann eben die einzigen Optionen bei 7 Partien, die irgendwie live zu sehen. Wir sind sehr gespannt. Wir werden nächste Woche auf jeden Fall wieder drüber reden. So viel können wir euch schon mal versprechen. Und ja, bis dahin bleibt uns gewogen. Und Markus und Luca, habt ihr denn noch irgendwas anzumerken?
Nö. Das Spiel läuft übrigens immer noch bei Erfurt Luckenwalde für uns. Also.
Es läuft noch, aber es sieht gut aus, deswegen sage ich Viva la Luckenwalde, um mich jetzt zu
Oh
verabschieden.
Gott, und jetzt.
Oh, wenn
Oh
jetzt noch das 2:1 für
Gott.
Erfurt fällt,
Da bist du.
also
Oh
dann war das
nee.
der Jinx des Jahrtausends.
Oh
Du,
mein
dann ist
Gott.
das aber auch, dann ist das aber auch verdient, das ist echt so, wie es ist.
Nein, ist es nicht. Ich bin abergläubisches Fuck.
Also, das war übrigens auch der Grund, warum ich euch hier mal noch so ein paar Fragen stelle, weil ich eigentlich gerne noch den Abpfiff dieses Spiels in die Folge mit einbinden würde.
Gut, dann gehe ich mir noch ein Bier holen aus dem Kühlschrank. Bis gleich.
Ja, vielleicht noch kurze Info für euch, was die kommenden Wochen bis zum Saisonende in unserem Podcast angeht. Voraussichtlich wird die Folge, die ihr jetzt hört, die vorerst letzte sein, die ihr an einem Mittwoch zu Ohren bekommt. Stellt euch
Echt?
schon mal
Willst du
drauf
das jetzt
ein.
schon anteasern?
Ja, ich warte ja hier auf den Abpfiff.
Ach so, okay, dann quatsch schon ein bisschen was.
Vermutlich gibt es uns ab nächster Woche schon Dienstag. Das heißt, jetzt könnt ihr dieses Ende der Folge richtig happy erwarten, denn es sind nur 6 Tage statt 7 bis zu unserer nächsten Folge.
Das Problem ist, wenn jetzt einer von uns beiden zu faul ist, das noch an dem Abend zu cutten und am nächsten Tag vielleicht auch keinen Bock hat und sich denkt, wir haben immer mittwochs hochgeladen, hast du jetzt angeteasert, dass die Folgen theoretisch dienstags erscheinen könnten, weil wir ja montags schon aufnehmen ab sofort. Den Schuh ziehe ich mir nicht an, wenn wir den Shitstorm kriegen, weil ich zu faul bin, 2 Tage nicht zu cutten.
Ja, also bisher haben wir es immer geschafft, am selben Abend zu cutten. Da traue ich jetzt einfach mal unseren Fähigkeiten zu, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich glaube, da sind wir in der Lage. Und der Kicker hat es zwar noch nicht, aber auf Twitter steht es schon. Das Spiel ist vorbei. 1:1 Endstand. zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem FSV Luckenwalde. Das heißt, Luckenwalde in dieser Saison ungeschlagen gegen Rot-Weiß Erfurt. Das dürfte noch nicht so vielen Teams gelungen sein. Carl Zeiss Jena auf jeden Fall, aber sonst dürfte das bisher noch niemandem gelungen sein.
Ja, gut,
über zwei Spiele.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich würde das noch kurz anfügen, weil es mir gerade eingefallen ist. Es könnte dementsprechend natürlich auch sein, dass wir euch keine Live-Paarungen mehr im Podcast mitteilen können, weil wir montags aufnehmen.
Ja,
je nachdem,
wenn wir
wie
das
Ostsport
aber nicht
dann Lust und Laune hat und der MDR Lust und Laune hat, zu verkünden, wen und was wir übertragen am Wochenende drauf.
Das ist natürlich ein völlig korrekter Einwand. Allerdings haben wir einen Twitter-Account, auf dem wir sowas posten.
Echt?
Das heißt,
wie heißt denn der, Clemens?
Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, dann folgt auf Twitter unbedingt @rlno_podcast, denn da gibt es unsere Folgen und auch Infos, die mal so zwischendurch kommen. Da verpasst ihr gar nichts. Ganz klare Follow-Empfehlung oder wie andere Podcasts sagen würden, das ist mein Medientipp der Woche. Folgt dem Regionalliga Nordost-Podcast auf Twitter. Wenn ihr keine Twitter-Fans seid, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an regionalliga-nordost-podcast@web.de oder auf Facebook in der Regionalliga Nordost-Fangruppe werden die Folgen auch gepostet. Immer gern diskutieren, Fragen, Anregungen, Kritik, Lob. Wir nehmen alles gern zur Kenntnis und versuchen darauf einzugehen oder uns dann zu verbessern oder so gut weiterzumachen, wie ihr es mögt. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Luca, vielen Dank, Markus, vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.